SWR 2 Tandem.
Sie haben keine Eltern, die Ihnen Handy und Computer, die erste eigene Wohnung oder das Studium finanzieren. Niemanden, der aushilft, wenn das Geld am Monatsende knapp wird oder der beim Vermieter für Sie bürgt. Junge Menschen, die in Heimen, Wohngruppen oder bei Pflegeeltern aufgewachsen sind, haben vieles nicht, was für Jugendliche mit einem intakten Elternhaus selbstverständlich ist. Sie müssen schon früh auf eigenen Beinen stehen und erwachsen werden. Denn mit der Volljährigkeit endet meist auch die staatliche Fürsorge. Aus dem Nest geschubst. Was kommt nach der Heimerziehung? Von Claudia Heißenberg.
Mit 15 habe ich schon Haushalt geschmissen. Da war ich 9. Klasse, 8. 9. Klasse. Wenn die dann nach Hause gegangen sind, um Hausaufgaben zu machen, bin ich nach Hause gegangen und habe gesaugt, Haushalt gemacht und solche Sachen. Dann kamen abends dann erst die Hausaufgaben, ne? Und also ja, auf jeden Fall musste ich viel früher erwachsen werden. Und ich hatte auch gar keine andere Wahl. Entweder erwachsen werden oder Probleme. Normalerweise hat man immer die Eltern, die sagen, jetzt mach mal deine Hausaufgaben, jetzt räum mal dein Zimmer auf oder so. Und wenn du da niemanden hast, der dir das sagt, der dir auch mal hilft, ne, es ist alles ziemlich viel auf einmal. Und das dann alles auf die Reihe zu kriegen, dass es dann auch echt läuft, das ist nicht so einfach. Ja, oder ich weiß noch, als ich mir beigebracht habe, wie ich mich rasiere, war ich im Laden, habe mir meinen ersten Rasierer gekauft und dann habe ich da halt gesehen, okay, Rasierschaum, ne, kennt man ja, klar. Das ist aber unheimlich teuer gewesen, also für mich war es unheimlich teuer damals und habe ich mir das nicht geholt und dann war mein ganzes Gesicht rot und überall hatte ich ein bisschen, ne, diese Punkte und ey, man weiß halt nicht, wie es geht und es gibt keinen, der einem irgendwie was zeigt. Die Betreuer zeigen es nicht, deine Eltern sind halt auch nicht da. Wen hast du sonst? Ja, macht halt erstmal alles falsch, bevor man es einmal richtig macht.
Leon ist 20 Jahre alt, ein schmaler junger Mann in Jeans und Sweatshirt, dessen Leben schon früh aus dem Lot geriet. Mit 13 war er ein wilder, wütender Junge, der sich an keine Regeln hielt und nichts sagen ließ. Als die überforderten Eltern nicht mehr wissen, was sie machen sollen, bringen sie den Sohn ins Heim. Doch ihr Plan, ihn nach einer kurzen Auszeit zurückzuholen, scheitert. Leon ist tief verletzt, zieht sich zurück und verweigert ein Jahr lang jeglichen Kontakt. Besser wird sein Leben dadurch nicht.
Absolut nicht. Es wird sogar noch viel schlimmer, weil die Sache ist die, in den Heimen, da sind Betreuer. Das ist ein Job wie jeder andere auch. Die haben ihre Schichten. Und ich war in vielen Heimen, ich war in mehreren. Und in jedem war es gleich, dass es denen nach ihrer Schicht ziemlich egal ist, was du machst. Und durch diese Freiheiten, also in Anführungsstrichen, da kann man sich das natürlich denken, ne? Dass man da eher noch mehr auf die schiefe Bahn kommt, als dass irgendwie was besser wird.
Leon fühlt sich abgeschoben und alleingelassen. Von seinen Eltern genauso wie von den Betreuern, die den schwierigen Jungen für nicht gruppenfähig halten und von einem Heim ins nächste schicken. Gut aufgehoben fühlt er sich nirgendwo.
Sie haben sich gar nicht gekümmert, egal um was. Ob es jetzt schulisch war, bei den Hausaufgaben, privat, wenn es mir schlecht ging oder irgendwie. Es gab immer mal wieder so kleine Gespräche, aber man hat gemerkt, dass die auch nur die Zeit rumkriegen wollten und dann war es einfach egal. Ich bin zwischendurch 2-3 Monate einfach nicht zur Schule gegangen und die wussten das und die haben einfach nichts gesagt. Nie mit denen drüber geredet. Sie wussten das, ne? Alles in die Schule gegangen, ich bin da geblieben oder bin rausgegangen, zwischendurch wiedergekommen, was essen oder so und dann wieder rausgegangen und dem war es einfach egal.
Mit 15 wird Leon vor die Wahl gestellt. Entweder er fliegt raus aus der Jugendhilfe oder er nimmt an einem Auslandsprojekt teil. 3 Monate wandern in der Schweiz.
Ja, das war für mich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall der Wendepunkt, also wo ich mich dann auch zum Besseren entwickelt habe. Na, habe ich viel Zeit bekommen, über mich selber nachzudenken und auch über meine Lebenssituation. Und irgendwann hat es dann einfach Klick gemacht. Ich habe irgendwann erkannt, okay, das ist jetzt so, ich muss da jetzt durch und wenn es mir besser gehen will, muss ich mich selber darum kümmern, da hilft mir kein anderer. So.
Zurück in Deutschland kehrt Leon seinem alten Freundeskreis den Rücken, macht den Realschulabschluss mit Qualifikation zum Abitur und beginnt eine Ausbildung zum Koch. Schon damals lebt er probeweise und unter strengen Auflagen allein in einer Wohnung. Anfangs kommt noch 5-mal in der Woche ein Betreuer vorbei und kontrolliert, ob der Junge regelmäßig zur Schule geht, die Wohnung sauber hält und die Nachbarn sich nicht beschweren.
Und wenn da irgendwas gewesen wäre, auch eine kleine Kleinigkeit, dann wäre es wahrscheinlich gescheitert gewesen und dann, ja, wäre ich rausgeflogen. Am Anfang war es so ziemlich schwer, mit dem Geld umzugehen. Die ersten 2-3 Monate hatte ich also um den 20. rum kein Geld mehr bis zum 1. Und dann habe ich entweder nur Nudeln gegessen oder gar nichts. Und ich hätte zwar um Vorschuss beten können, von meinem Geld, da ich aber diese strengen Auflagen hatte und Angst hatte, ne, da rauszufliegen, habe ich natürlich nichts gesagt. Und dann gab es nochmal ein paar Tage hintereinander, die ich auch dann nichts gegessen habe, die ich dann auch echt hungern musste. Also ja, der Druck war auf jeden Fall da. Nee, Vorteil ist natürlich auch, dass ich jetzt mit 20, ich kriege einfach alles auf die Reihe, ne?
Leon ist ein sogenannter Care-Leaver. Der englische Begriff bezeichnet junge Menschen, die in Heimen, Wohngruppen oder bei Pflegefamilien aufwachsen und auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind. Manche von ihnen haben keine Eltern mehr. Bei den meisten hat das Jugendamt entschieden, dass es besser für sie ist, nicht in ihrem Elternhaus zu bleiben. Weil die Eltern entweder krank sind, gewalttätig, alkohol- oder drogenabhängig oder wie bei Leon mit dem Nachwuchs nicht mehr zurechtkommen. Laut Statistischem Bundesamt waren 2015 rund 150.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland außerhalb ihrer Herkunftsfamilie untergebracht.
Allen gemein ist, dass sie sich in einer Lebenssituation befinden, in der sie wissen, dass meistens um das 18. Lebensjahr herum Hilfe endet oder das Ende geplant wird und danach eine große Ungewissheit auf sie wartet, weil es eben kein soziales Netzwerk gibt, wie das Kinder, die in ihren Familien aufwachsen, in der Regel haben. Und mit diesem Hilfeende ist eben nicht so richtig klar, wer kümmert sich da jetzt weiter drum oder wer ermuntert mich, auch nochmal in bestimmte Richtungen zu denken, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt.
Dr. Severin Thomas erforscht am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim seit einigen Jahren die Lebenswege ehemaliger Heim- und Pflegekinder. Während für ihre Altersgenossen der 18. Geburtstag ein Grund zum Feiern ist, ist es für sie oft ein Tag, der alles verändert, da viele Jugendämter darauf drängen, die Hilfe zu beenden.
Man hat immer so im Kopf, wenn die volljährig werden, müssen wir auch auf das Hilfeende hinarbeiten. Mit der Idee, immer für den jeweils zuständigen Kostenträger möglichst wenig Kosten entstehen zu lassen. Also das ist leider die Philosophie, die dahinter steht. Immer auch eine Frage von Zuständigkeiten. Und Zuständigkeit heißt immer auch, es entstehen Kosten. Und Jugendliche spüren das auch, dass sie als Kostenfaktor gesehen werden und vielleicht dann manchmal auch bewusst aus der Hilfe ausscheiden wollen, weil sie eben dieses Gefühl auch sehr unangenehm finden. Also obwohl sie vielleicht noch Hilfe bräuchten und auch haben wollten, dann an der Stelle vielleicht zu sagen, ich will auch aus der Kinder- und Jugendhilfe, weil ich nicht immer in diese Diskussion verwickelt sein will, was ich hier für Kosten produziere.
Dabei endet laut Sozialgesetzbuch das Recht auf Hilfe nicht automatisch mit dem 18. Geburtstag. Im Paragraph 41 heißt es:
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbstständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.
Doch die Realität sieht meist anders aus. Da der Paragraph für die Jugendämter in den Kommunen nicht bindend ist, wird eine weitere Unterstützung oft abgelehnt.
Ja, es ist eigentlich, ich sag mal, 95% geht wirklich nur ums Geld. Weil klar, Jugendhilfe ist teuer, ja. Aber was bringt mir zu wissen, dass ich viel Geld koste, wenn ich mich doch selbst noch nicht bereit fühle? Ich meine, der eine ist vielleicht früher reif, der andere ein bisschen später, der eine fühlt sich früher bereit, der andere ein bisschen später. Das Jugendamt kann doch gar nicht in mich hineinsehen. Also man fühlt sich teilweise doch eher sogar nicht als Mensch, sondern als Produkt, das abgearbeitet wird. Man kommt ins Heim und man hat den Auftrag, macht das Kind irgendwie wieder heile. Das wird erledigt und mit 18 kannst du wieder gehen.
Kevin war 13, als er die Demütigung und die Gewalt zu Hause nicht mehr aushielt und auf eigene Faust zum Jugendamt marschierte. Seine Familie ist dort schon seit langem bekannt, die Sachbearbeiterin für ihn eine Vertrauensperson.
Also ich muss sagen, die Entscheidung, ins Heim zu gehen, war die beste, die ich getroffen habe in meinem Leben, sogar würde ich sogar behaupten, weil ich habe Freunde gefunden, ich habe Leute gefunden, mit denen ich wirklich fürs Leben was anfangen kann. Mit meinem Vater komme ich jetzt wieder bestens klar, als wäre nie was gewesen, das ist auch super. Mit meiner Mutter ist eher so, naja, aber wir reden miteinander, sagen wir es mal so.
Das Heim, in dem rund 40 Jungen und Mädchen untergebracht sind, wird sein neues Zuhause. 3 Jahre verbringt Kevin in einer der 5 Wohngruppen. Mit 16 beginnt für ihn die sogenannte Verselbstständigung. In einer Trainingswohnung wird er darauf vorbereitet, ohne Hilfe zurechtzukommen. Er lernt, wie man Fenster putzt, eine Waschmaschine bedient und mit 180 Euro Essensgeld im Monat auskommt. Aber schon damals jagt Kevin der Gedanke, bald auf eigenen Füßen stehen zu müssen, große Angst ein.
Also ich hatte das Glück, dass mein Jugendamt dann gesagt hat, 2 Jahre machen wir weiter. Da habe ich mich auch so ein bisschen durchgemogelt, weil ich dann gesagt habe, ich mache Schule, die ich dann irgendwie dann doch abgebrochen habe, mich dann aber nebenbei noch ehrenamtlich engagiert habe, was dann das Jugendamt Gott sei Dank nicht so sehr hat erbosen lassen. Und mit 20 haben sie dann aber auch gesagt, nee, jetzt ist auch mal gut. Und dann habe ich mir dann eine eigene Wohnung gesucht.
Im August hat Kevin eine Ausbildung zum Fachinformatiker begonnen und lebt seitdem auch allein. Doch trotz der langen und, wie er findet, auch guten Vorbereitung, ist ihm der Abschied aus dem Heim schwer gefallen.
Der war wie so ein, ich schmeiß dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser, weil Umzug war alles gut, die haben mir alle geholfen und war super. Und dann einen Tag nach dem Umzug hieß es dann, ja, jetzt wohnst du halt da, wie alleine gelassen, von heute auf morgen. Und inzwischen ist es so, wenn ich nach Hause komme, habe ich meistens auch sofort die Musik an, weil ich diese erdrückende Stille nicht leiden kann. Das lässt einem dann fühlen, als würde man hier gar nicht zu Hause sein, weil man hat die letzten 7 Jahre immer irgendwelche Geräusche im Hintergrund gehabt von anderen Jugendlichen meist und die sind jetzt halt einfach weg von heute auf morgen und jetzt fehlt's, man fühlt sich nicht zu Hause.
Mittlerweile finanziert sich der 20-Jährige komplett von den knapp 700 Euro, die netto von seinem Ausbildungsgehalt übrig bleiben. Damit zahlt er die kleine Wohnung, Strom und Telefon, dazu die Fahrtkosten zur Arbeit und alles, was er zum Leben braucht. Aber hätte seine Vermieterin nicht auf die erste Monatsmiete verzichtet, hätte der Vormieter nicht eingewilligt, im Kühlschrank, Wohnzimmer, Couch und einige Schränke für die 1.200 Euro Verselbstständigungspauschale vom Jugendamt zu überlassen, hätte das Heim ihm nicht die Kosten für den Führerschein vorgestreckt, sähe sein Leben vermutlich anders aus. Entweder hätte er jetzt schon einen Berg Schulden oder er hätte keine Arbeit, keine Möbel und keine Wohnung. Denn für Heim- und Pflegekinder gibt es kaum eine Möglichkeit, irgendwie Geld anzusparen.
Also hier in Hessen ist es so, dass wir 75% unseres Ausbildungsgehaltes an dem Jugendamt geben müssen, da die Jugendhilfe sehr teuer ist und die so das Geld wieder heranholen. Das ist die Heranziehungsrichtlinie. Einerseits verstehe ich, dass sie Geld haben wollen, ja, aber 75% ist zu viel und das nimmt einem die Motivation zu arbeiten. Und da bin ich ja nicht der Einzige.
So stehen viele Care-Leaver nach dem Auszug aus dem Heim finanziell vor dem Nichts. Sobald die Jugendhilfe endet, werden auch sämtliche Zahlungen eingestellt. Anträge bei den Behörden müssen sie nun selber stellen und verirren sich dabei nicht selten im Dschungel der Bürokratie. Vor allem, weil viele Sozialleistungsträger sich im Zweifelsfall für nicht zuständig erklären.
Gefühlt ist es so, dass wir um alles kämpfen müssen. Also wir sind nicht so, dass wir einen kleinen Finger kriegen und die ganze Hand nehmen, sondern wir kriegen keinen Finger gereicht. Wir wissen häufig nicht unsere Rechte und dementsprechend können wir auch gar nicht kämpfen, sondern es wird einem oft suggeriert, das ist so, dabei ist es überhaupt nicht so. Und das passiert wirklich häufig und Klagen gibt es kaum in der Kinder- und Jugendhilfe, weil sich viele halt auch nicht trauen.
Anna hat Sozialpädagogik studiert und arbeitet seit 2015 im Care-Leaver-Kompetenznetz, einem Projekt, das sich für die Belange ehemaliger Heim- und Pflegekinder einsetzt. Die 31-Jährige hat schon früh gelernt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mit 12 Jahren hat sie ihre Familie verlassen, aus Gründen, über die sie nicht sprechen möchte. Sie kommt in einer sogenannten familienanalogen Wohngruppe unter. Ihre neuen Eltern, die sich um die 2 eigenen und 3 bis 6 fremde Kinder kümmern, nennt sie bis heute Mama und Papa. Anna weiß inzwischen, dass sie großes Glück hatte, dass ihre Betreuer sich für alle Kinder in ihrer Obhut verantwortlich fühlen, obwohl sie nach dem Ende der Jugendhilfe kein Geld mehr dafür bekommen.
Also für mich war das selbstverständlich, das war wie eine Art Familie, da kann ich doch bleiben. Aber normal ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich hätte ich irgendwie woanders eine Wohnung haben müssen. Und naja, und dass halt dieser Übergang, also Schulende, bis dann tatsächlich die Ausbildung oder das Studium anfängt, den Übergang gab es nicht. Sondern das war dann halt auf Goodwill von der Familienwohngruppe.
Ohne diese Bereitwilligkeit wäre Anna nach dem Abitur auf der Straße gelandet, denn zu ihren leiblichen Eltern hat sie kaum noch Kontakt. Und abgesehen vom Kindergeld hat sie damals auch keinerlei Einnahmen, da der BAföG-Antrag noch nicht bewilligt ist. Um den finanziellen Engpass zu überbrücken, wollte sie bei der ARGE Hartz IV beantragen.
Und dann kam ich ins Amt, die schauten mich an, meinten, sie sind unter 25, gehen sie zurück zu ihrer Familie. Und dann ich so, ja, Entschuldigung, ich wohne schon sehr lange nicht mehr bei meiner Familie, ich bin im Heim aufgewachsen. Ach so, ja, dann kommen Sie nochmal wieder. Irgendwann wurde es mir dann genehmigt, aber ich musste halt ständig wieder meine Geschichte erzählen und kam mir am Anfang auch ziemlich unerwünscht vor. Ich musste dann auch das Hartz IV zurückzahlen, als ich dann BAföG bekommen habe. BAföG musste ich dreimal widersprechen, damit ich den eigentlichen Satz bekomme, um zu leben. Also finanziell muss man schon ziemlich gutes Durchhaltevermögen haben, um halt das zu bekommen, was man braucht. Also viele Kinderlieber erzählen davon, dass sie 4, 5 verschiedene Finanzierungsarten hatten. Also neben Kindergeld, BAföG, dann irgendwie noch Hartz IV, Aufstockung und Waisenrente oder sonst was. Also da muss man erstmal durchschauen. Also es ist ziemlich unmöglich.
Auch Kevins positive Erfahrungen mit Ämtern halten sich in Grenzen.
Die machen es einem schwieriger, als es schon ist. Also wenn ich zum Beispiel den BAB-Antrag nehme, den Berufsausbildungsbeihilfeantrag, zigtausend Seiten, die ich auszufüllen habe. Mein Vater musste ein paar Seiten ausfüllen, meine Mutter auch. So, zu meiner Mutter, wo ich ja kaum Kontakt habe, ist bis heute noch kein Dokument von ihr eingegangen. Klar, die drohen ihr mit Bußgeld und sonst was, aber wenn sie es nicht interessiert und die können in der Zeit nichts machen. So, und ich sitze dann hier und warte auf das Geld natürlich. Oder Kindergeld. Abzweigungsantrag. Ich habe fast jetzt 3 Monate warten müssen, bis ich endlich mal das Kindergeld bekomme, weil mein Vater auch wieder was unterschreiben musste. Das Amt lässt sich Zeit ohne Ende.
Was bei Care-Believern häufig auftaucht, ist der Bezug zu der Herkunftsfamilie, wie auch finanziell das immer noch voneinander abhängig ist. Also, und da spreche ich hauptsächlich davon, dass halt viele der Eltern selber Sozialhilfe bekommen und sobald man 18 ist, ist man unterhaltspflichtig den Herkunftseltern gegenüber. Und das habe ich auch zum Beispiel erlebt. Ich war 18 und Punkt mit dem 18. Lebensjahr bekam ich den Brief, ich wäre jetzt unterhaltspflichtig.
Anna fällt damals aus allen Wolken und protestiert. Da sie studiert und selbst BAföG bekommt, kann sie die Zahlung zunächst verweigern. Aber der Briefwechsel mit dem Amt zieht sich über Jahre hin.
Man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die leibliche Mutter ankommt und sagt, sie möchte das haben. Das sind ja die Ämter, die für einen dann die Gelder haben wollen. Und ja, auch mit den ganzen, also dass man dann alleine wohnt, dass man für sich dann nicht nur so sorgt, also dass man über die Runden kommt, sondern dass man halt alle Bürokratie-Sachen halt auch alleine machen muss. Das sind, denke ich mal, die erwachsenen Dinge, mit denen man dann halt früher konfrontiert wird.
Ich weiß nicht, ich frage mich, warum das Land einem nicht irgendwie am Anfang mehr unterstützt, damit dieser junge Mensch dann im Endeffekt dem Land doch was zurückgeben kann. Wieso investiert das nicht erstmal ein bisschen? Also das verstehe ich nicht so ganz, warum da immer so ein riesen Hickhack draus gemacht wird. Da fehlt so ein bisschen das Menschliche manchmal, finde ich. Da ist zu viel Bürokratie und zu wenig Menschlichkeit.
Während andere Jugendliche nach dem Schulabschluss noch bei den Eltern wohnen oder für ein Jahr ins Ausland gehen, sind Care-Leaver wie Kevin, Anna und Leon schon früh auf sich allein gestellt und müssen sich mit Fragen und Problemen auseinandersetzen, die für ihre Altersgenossen in weiter Ferne liegen.
Auch im Hinblick auf die, ich sag jetzt mal, emotionale Versorgung, also die Frage eben nicht nur, wie bin ich finanziell aufgestellt, sondern auch, wer backt mir an meinem Geburtstag einen Kuchen? Wo verbringe ich Weihnachten? Oder wer schraubt mir die Lampe in meiner neuen Wohnung an? Das sind ja manchmal so kleine Fragen, an denen Care-Leaver sehr wohl merken, dass sie nicht den Hintergrund haben, den andere haben, die vielleicht irgendwie die Eltern anrufen, die mit dem Auto vorbeikommen und mal eben den Schrank transportieren, die mit den Eltern telefonieren, wenn sie eine Frage haben zu irgendeinem Brief, den sie bekommen haben. Also das ist mir auch sehr hängen geblieben, dass es immer wieder Alltagssituationen gibt, in denen man merkt, das habe ich so nicht. Was aber eben sowohl im Hilfesystem im Übergang, aber auch in späteren Situationen nicht viel Anerkennung genießt.
Severin Thomas hat im Rahmen ihres Forschungsprojektes nicht nur die gängige Übergangspraxis in Deutschland untersucht, sondern auch mit anderen europäischen Ländern verglichen. In Norwegen zum Beispiel werden Care-Leaver bis zum 23. Lebensjahr vom Jugendamt unterstützt und auch regelmäßig besucht.
um ihnen Hilfe anzubieten oder zumindest zu erfragen, ist bei euch alles in Ordnung, läuft alles? Falls nicht, wisst ihr, wo ihr uns findet? Also da steckt eine andere Philosophie dahinter, auch als sozialer Dienstleister für Jugendliche und junge Erwachsene auch nach Hilfeende weiter zur Verfügung zu stehen. Dass man sagt, der Staat hat im Grunde auch in diesen Fällen eine Elternfunktion und die Idee ist, diese auch zum Beispiel mit solchen Praxismodellen auszufüllen.
Der Druck, erwachsen zu werden und alleine klarzukommen, ist groß. Eine Rückkehr in die Jugendhilfe ausgeschlossen. Für Kevin waren die Betreuer im Heim wie Ersatzeltern, zu denen er großes Vertrauen hatte. Heute weiß er, dass sie nur ihren Job machen und diese Erkenntnis tut weh. Vor allem das Gefühl, dass niemand mehr für ihn da ist, wenn er Hilfe braucht, macht Kevin zu schaffen.
Man hat einfach so Tage, wo man vielleicht einfach, weiß ich nicht, man ist aus irgendwelchen Gründen traurig oder angespannt oder sonst was. Man braucht einfach mal jemanden zum Reden, wo man weiß, da hatte ich die letzten 7 Jahre begleitet. Und wenn man weiß, man kann auf diese Person einfach nicht mehr zurückgreifen, weil sie nicht mehr für dich zuständig sind, wo geht man hin mit seinem Problem dann? Das ist das Gefühl, was man manchmal hat. Und das wäre einfach schön, wenn man nicht diesen Druck hat, mit 18 so weit sein zu müssen, dass man alleine leben kann. Das wäre schön, ja.
Auch Leon hätte sich nach seinem Auszug eine bessere Betreuung gewünscht. Einen Ansprechpartner, auf den er sich hundertprozentig hätte verlassen können, der ihm zur Seite gestanden und bei Problemen für ihn dagewesen wäre.
Also wirklich dagewesen, nicht nur anwesend, sondern auch, wenn mal was los war, so, hey, ich helfe dir jetzt, auch wenn ich jetzt ein paar Stunden länger machen muss oder so. Na, ich mach das jetzt und kümmere mich, dass es dir besser geht.
Im vergangenen Sommer hatte der 20-Jährige seinen letzten Termin beim Jugendamt. Kein großer Tag mit Abschiedsfeier und guten Wünschen, nur ein nüchternes Abschlussgespräch. Und das war's.
Da habe ich dann auch gesagt, ja, es läuft alles, ne, ich kriege alles hin. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr auf das Jugendamt, weil es war definitiv nicht alles schlecht. Aber im Großen und Ganzen haben die mir mehr geschadet als gut getan.
Direkt nach dem Gespräch hat Leon alle Telefonnummern der Jugendhilfe aus seinem Handy gelöscht. Seitdem fühlt er sich deutlich besser. Auf den rechten Unterarm hat er sich vor kurzem ein Zitat von Arnold Schwarzenegger tätowieren lassen, den er cool findet. Du kannst die Leiter des Erfolgs nicht erklimmen mit den Händen in den Hosentaschen.
Also mein Plan ist jetzt, meine Ausbildung zu Ende zu machen, dann am besten mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Und nach meiner Ausbildung gehe ich studieren. Ja, Ökotrophologie, Deutsch, Sport, Mathe. Und dann will ich an der Berufsschule arbeiten und andere Köche unterrichten. Das ist mein Plan. Und hey, 2000 Euro netto Einstiegsgehalt, wer sagt da nein?
Aus dem Nest geschubst. Was kommt nach der Heimerziehung? Von Claudia Heißenberg.